Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen steht in Matthäus 25 und zwar im Kontext von dem, was Michael gelesen hat in dieser Endzeitrede. Die Jünger stehen mit Jesus vor dem auf dem Ölberg und schauen auf den Himmel. Ja. Und Jesus sagt ihnen, ja, wisst ihr ja, als gute Bibelleser, dass kein Stein an ihnen bleiben wird. Und die Jünger sagen, ja, an Boden. Und dann fängt Jesus an, diese sogenannte Endzeitrede in Matthäus 24 zu erzählen, was kommen wird in der Zukunft, er wiederkommen wird und was damit zusammenhängt. Und dann kommt dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ich lese mal. Dann wird es sein mit dem Reich der Himmel. Nee, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie die 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen, den Bräutigam finden. 5 aber von ihnen waren klug und nicht töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen und samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf den Wochen ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, je, der Bräutigam geht aus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreichen. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Und Mitternacht, wohlgemerkt. Amerikanische Verhältnisse. Können wir Mitternacht noch einkaufen gehen? Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Warum hat Jesus Gleichnisse erkennen? Schöne, ich möchte das auch immer angewöhnen, immer auch die Schrift mit der Schrift auszulegen. Und es gibt nicht für alles die Antwort, aber in dem Fall die Frage, warum hat Jesus Gleichnis erzählt, erklärt er seinen Jüngern relativ deutlich. In Matthäus 13, da steht ab Vers 3, und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Dann gehe ich zum Vers 10. Und die Jünger traten dazu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Gleichnisse des Himmels zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören. Also man kann sehen und nicht sehen und hören und nicht hören. Klar. Und es wird eine irgendwie Weissagung Jesaja erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören, doch nicht verstehen. Und sehen werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz des Volkes ist gut geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben bekehrt zu sehen, was ihr anschaut und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Wenn ich das jetzt aus meiner Perspektive oder aus meinen Ideen, Gedanken so zurechtgelegt hätte, was wäre dann die Reaktion? Unter von der Kanzel. Unfair. Was redest du da eigentlich? Das ist doch total unfair. Warum gibst du es denen und den anderen nicht? Sorry, warum? Das ist ungerecht. Du hast es letztendlich gemacht, dass die verstehen und hören und sehen und die anderen. Das ist voll ungerecht. Ein. nach menschlichen Ermessen. Gott sei Dank habt ihr das gesagt und nicht eben selber. Und deswegen vielleicht auch, machen Gleichnisse auch immer wieder so ein bisschen, ja, Raum zum Spekulieren. Es wird viel hineingelegt, viele Einzelteile werden rausgeschnitten, da was hineinzugeben. Ich gehe den Weg und sage Gleichnisse, da steckt ja das Wort gleich drin, ist ein Vergleich, ein Bild, geistliche Dinge zu verdeutlichen, nicht mehr und nicht weniger. Ich versuche nicht, in jedes Detail irgendwas hineinzulegen, sondern ich versuche, die Gesamtaussage zu nehmen und zu verstehen, was Jesus damit gemeint hat. Und wir müssen Gleichnisse auch immer im Kontext sehen. Wo stehen die Verse und was ist der Hintergrund? Hier ganz einfach eigentlich im Rahmen dieser Inselpredigt. Und es geht darum, dazu zu gehören oder nicht. Die fünf Törichten kennt er nicht und die Jugend, die kennt er. Die Jugend ist rein, die andere wird draußen stehen. Sagt Jesus und ich. Und er nützt immer in dem Fall, deswegen auch vorher das Gleichnis, mit dem aus dem Matthäus 24, dass praktisch der Dieb kommt in der Nacht. Und wenn der Hausherr gewusst hätte, wenn der Dieb kommt, dann wäre er natürlich wach gewesen. Also es geht schon so ein bisschen um die Wachsamkeit. Wohlgemerkt, nicht schlafen, sondern die andere Art von Wachsamkeit. Jesus bedient sich in diesem Gleichnis, wie auch in manchen anderen Gleichnissen in Geschichten einer Hochzeit. Ich komme nachher noch genauer drauf, einer jüdischen Hochzeit. Es gibt super viele Bilder, die man als Parallelen zur Gemeinde und das Leben kann. Bild der Hochzeit ist relativ einfach. Und ich möchte einfach nochmal verdeutlichen, diese These, nicht zu viel in die Gleichnisse hineinzulegen, die es eigentlich darstellt. Zum Beispiel das Haus auf Sand gebaut. Ja, da dürfen jetzt nicht der Sand und das Haus und sondern letztendlich geht es darum, wer sein Haus auf Felsen baut, dessen Leben ist auf festem Grund gebaut. Auf Jesus wird es gebaut. Oder Jesus ist das Brot. Also ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist natürlich kein Brot, ist klar. Sondern es geht darum, mit Jesus kann ich leben. Das ist wie Nahrung. Jesus ist auch keine Tür. Jesus ist nicht das Bild von der Tür, in Johannes 10, Vers 9. Das ist natürlich nur ein Bild, das durch ihn Eintritt abwenden. Eigentlich einfache Bilder. Und so möchte ich einfach auch in die Gleichnis reingehen. In Matthäus 22, der Michael hat vorgelesen, die Hochzeit von dem König, der König macht eine Hochzeit für seinen Sohn. Und klar, da kommen natürlich die Aussenden und die Leute kommen nicht. Und sie werden umgebracht. Letztendlich auch, da sind die Ausleger einig auf den Propheten, die gekommen sind, das Volk zu warnen, und die wurden alle umgebracht. Und dann kommt zum Schluss dieser eine Mensch, der da drin sitzt, den er nicht kennt. Und der das Hochzeitskleid nicht anhat. Und ich sage jetzt einfach, der Grund, warum er da drin sitzt, ist, der hat einfach kein Hochzeitskleid an. Also er gehört nicht dazu. Und ich darf jetzt nicht, ja, wie kommt es da rein, das kann doch gar nicht sein, das wird da reingeschmuggelt. Es geht bei diesem Gleichnis nur darum, er war letztendlich nicht eingeladen. Und er hat sich da reingeschmuggelt. Und der Grund, warum er da rein oder nicht dazu gehört, ist das Kleid. Hochzeitskleid war letztendlich der Eintritt, die Eintrittskarte. Und bei den 10 Jungfrauen sind wir wieder bei dem Bild der Hochzeit. Diesmal ist klar, der Bräutigam, da müssen wir auch nicht spekulieren, das ist Jesus selber. Und interessant bei dem Gleichnis, es geht nicht um die Braut. Es wird keine Braut erwähnt, ist interessant, sondern Jesus legt das Augenmerk auf die Jungfrau. Und er will damit einen bestimmten Aspekt verdeutlichen. Nicht alle, die auf seine Ankunft, oder nicht alle sind auf seine Ankunft vorbereitet. Nicht alle warten auf den Bräutigam, ja, eigentlich muss man das hart eigentlich auch sagen, Jesus kennt sie gar nicht. Also die törichten Jungfrauen kennt Jesus nicht. Und der Bräutigam kennt sie nicht. Wir sind ja im Matthäus-Evangelium. Also ich glaube jetzt mal, das Evangelium, das wissen alle, ist die Wohlbotschaft. Wir werden gerettet allein durch Glauben durch die Werke. Jesus hat für uns alles getan. Unser Erlösungswerk ist sicher. Und dann trotzdem, Jesus sagt, sein Kommen verzieht sich. Also er wird, seine Wiederkunft wird sich verziehen. Wir warten schon 2000 Jahre wahrscheinlich, oder die Christenheit, auf seine Wiederkunft. Sichtbar, noch nicht passiert. Und ich möchte noch einen zweiten Aspekt einbeziehen, sagen, unser Tod. Wir alle, wenn wir in Jesus in Wiederkunft vorher, werden sterben irgendwann. Und da gilt es genau für den gleichen zu sagen, bin ich bereit? Bin ich bereit zu gehen? Kennt Jesus mich in dem Zeitpunkt? Und werde ich praktisch eingelassen? Wird die Tür geöffnet für mich oder nicht? Das ist die große Frage bei dem Leben. Was heißt bereit zu sein? Was ist notwendig, um nicht vor der verschlossenen Tür zu stehen? Jesus zu kennen. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich kenne sie. Und das ist eigentlich das große Überschrift über dieser Predigt. Kennt dich Jesus? Bist du bereit, mit ihm einzugehen? Ich will einen kleinen, kurzen Exkurs machen in die jüdische Hochzeit, weil ich finde es so interessant, wie damals die jüdischen Hochzeiten waren. Ich habe da so einen Ausdruck gefunden, wo so die Stufen, was dieser Hochzeit alles zugrunde liegt, mal ausgedruckt. Erstens, die Auswahl der Braut. Vielleicht auch nicht mal so ein bisschen das, was ich lese und überleg mal, wo sind wir da heute eigentlich, wie weit wechseln oder eigentlich. Also gute Gedanken und Ideen dahinter stecken. Und es ist wohl anscheinend bei den Juden teilweise von heute noch so, vielleicht nicht ganz so, aber teilweise. Und zwar damals, zur Zeit Jesu, die Auswahl der Braut. Normalerweise wählt der Vater für seinen Sohn die Braut aus. Er tut dies im besten Interesse und in der Absprache mit seinem Sohn. In jedem Fall aber wählt der Bräutigam die Braut aus und nicht umgekehrt. Also das ist so ein Deal, Papa und Sohn geht dann in die Braut. Voll cool. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Dann gibt es einen sogenannten Brautpreis. Vielleicht nochmal zur Auswahl der Braut. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also jedes Bild dieser jüdischen Ehe ist vor da zu Aussagen, die der Kollege oder auch vorhin gesagt hat. Was Gemeinde und Braut und Bräutigam meinen. Der Brautpreis. In biblischen Zeiten wurde die Braut gekauft. Das ist jetzt negativ, aber ein Brautpreis wurde für die Braut bezahlt. Der Preis wurde an den Vater der Braut bezahlt, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, um ihn für den Verlust der Arbeitskraft zu entschädigen. Und zum Zweiten brachte der Bräutigam damit seine Liebe und Wertschätzung zum Ausdruck. Da die Frau gekauft wurde, gehörte sie dem Ehemann. Das war ein Fortschritt gegenüber der umliegenden Völkern, wo ein Mann einfach eine Frau in seinen Mund nahm und das war. Der Brautpreis betont den Wert der Braut. Volle Parallele dazu, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen denken, ihr seid übrigens lieben. Die ganz tolle Vergleich immer wieder, dass uns das Erlösungswerk jedes einen teuren, hochteuren Preis gekostet hat in sein Leben. Und so auch diese Geschichte hier. Dann die Verlobung. In dieser Zeremonie wurde dem Vater der Braut ein Ehevertrag vorgelegt, ein Bundesdokument, das der Braut einen neuen Status in der Gesellschaft gab. Der Bundesvertrag zwischen Jesus und seiner Braut ist das Neue Testament, der neue Bund. Zeigt, wozu wir als seine Braut gerettet sind, das ist ein Liebesbrief an seine Braut. Dann, nächster Schritt, die Zustimmung der Braut. Wie wir in 1. Mose 24, 58, weiß ich nicht, sehen, da wird hier Rebekka gefragt, ob sie den Isaak heiraten will. Also bestätigt es da oben, dass die Frau, die wird gefragt. Wenn eine jüdische Verlobung darf erst stattfinden, wenn die Frau die Mündigkeit erreicht hat und sagt, ich liebe diesen Mann. Dann der Kelch des Bundes, ist auch super interessant. Im Rahmen der Bundesschließung bei der Verlobung trinken Braut und Bräutigam zusammen einen Kelch mit Wein, der das zukünftige gemeinsame Leben symbolisiert. Wichtig ist zu wissen, dass sie dann an der eigentlichen Hochzeit einen zweiten Kelch Wein zusammen trinken. Der erste Kelch zwischen Jesus und seiner Brautgemeinde ist das. Der zweite wird dann in der Vollendung des Himmels. Der sagt in Matthäus 26 Jesus, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, in dem ich davon trinken werde, mit euch gemeinsam zu. Dann die Geschenke der Braut. An der Verlobung gibt der Bräutigam der Braut Geschenke. Meistens hat sich eingebürgert, dass das ein kostbarer Ring ist. Geblieben bis heute. Immer wenn in der Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit die Frau den Ring anschaut, spürt sie, ja, dass es die Zeichen auf die Hochzeit kommt. Das größte Geschenk, das Jesus seiner Frau gibt, ist der Heilige Geist. Das war Verrat. Vor der Hochzeit geht die Frau bis heute in ein reinigendes Bad von fließendem Wasser. Dieses Bad markiert den Wechsel vom alten Leben als Seelenfrau zum neuen Leben als verheiratete Ehefrau. Auch wieder der Vergleich der Taufe bei uns. Altes Leben, neues Leben durch die Taufe bestehen oder halt symbolisiert. Dann der Abschied des Bräutigams. Jetzt kommen wir näher an die Geschichte von den Seelenfrauen. Nach der Verlobung geht der Bräutigam in sein Vaterhaus, um der Braut und sich die Wohnung vorzubereiten. In dieser Zeit, die bei den Juden bis zu 12 Monate dauern kann, bereitet die Braut ihrerseits auf ihr neues Leben vor. Dann haben wir die Jungfrauen. Die Jungfrauen waren da, um die Braut praktisch vorzubereiten. Wie lange das dauert, ich kann mir nicht vorstellen, wie man 12 Monate lang die Braut vorbereitet. Keine Ahnung. Also daher verständlich, dass wir geschlafen haben. Genau, aber so wird es uns halt überliefert. Und interessant, wenn Jesus die Jungfrauen diesen halt als zentrale Stelle in diesem Gleichnis. Finde ich interessant, weil es oft ja eigentlich nur so eine Nebenrolle hat. Die Rückkehr des Bräutigams. Jetzt kommt es. Oft völlig überraschend kommt der Bräutigam, um die Braut heimzuholen. Nicht selten zur späten Stunde in der Nacht. Dann schallen Schofahrhörner durch die Nacht. Rufe sind in den Straßen zu hören, der Bräutigam kommt. Und die Hochzeit findet dann, und das kommt dann gleich ins Rüber, wohl bei der Braut, in dem Umfeld der Braut. Und jetzt kommt die Hochzeit selber, unter dem Chupa, es ist ein Art Baldachin, so eine Überdeckung und so ein kleines Zelt, empfängt der Bräutigam die Braut. Sie trinken dort im Rahmen der Zeremonie das zweite Glas Wein. Der Bräutigam zertritt am Schluss das Glas Wein und der Bräutigam und die Chupa, also das Zelt symbolisiert das Braut gemacht. Und nun führt der Bräutigam seine Braut in das vorbereitete Hochzeitszimmer. 7 Tage verbringen Braut und Bräutigam zusammen. Der Freund des Bräutigams steht vor der Tür und wartet auf die Stimme des Bräutigams, der ihn von innen zuruft, dass die Hochzeit vollzogen ist. Das ist also erst der Geschlechtsakt und dann die Feier. Dann beginnen die Gäste 7 Tage zu feiern. Und darum, auch als Gleich im Alten Testament, darum musste Jakob die Hochzeitswoche 7 Tage mit Lea zusammen sein, nach der Hochzeitsnacht. Das Hochzeitsmahl findet nach Ablauf dieser 7 Tage zusammen mit Frau und Bräutigam statt. Nun sind sie meine Frau, das ist ein wunderbares, fröhliches Fest mit sehr vielen Leuten, Jubel und Tanz. In der Regel ist das ganze Dorf eingeladen. Tolles Bild, auch einfach nochmal, um euch zu bitten, die Hochzeit damals vor Augen zu führen und warum Jesus oft auch die Hochzeit nimmt. Und Jesus war ja ganz am Anfang, glaube ich, war ja, wo er den Wasser und Wein macht, auch bei der Hochzeit. Das ist schon, was war auch damals wie heute, was ganz Besonderes. Interessant ist, kommen wir zurück zu den 10 Jungfrauen. Das ist jetzt vielleicht, da würdet ihr jetzt sagen, warum sind es 10 Jungfrauen? Es gibt ja Prediger, die haben ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, die Zahlen in der Bibel haben ja auch viel Bedeutung. Also, Also die drei Einigkeit, warum sind es drei und warum sind die Zahl 7, hat eine große Bedeutung. 7 Leuchter, 7 Engel, 7, 7, 7, kommt jetzt mal in Offenbarung. 10, 10 Rote, 10 Jungfrauen. Es gibt ja so kluge Köpfe, die da geniale zusammengehen. Ich nehme übrigens, aber ich fand es halt so interessant, dass die 10 Jungfrauen zum Beispiel könnte sein, 10 Gebote, 5 Gebote, Beziehung Gott und Mensch. Ja, 5 Gebote, Beziehung Mensch zu Mensch. Und die praktisch das Leben untereinander regeln. 5. 5 waren töricht und 5 waren dumm. Keine Ahnung, ob man das so aussehen kann, nur ich habe das halt mal gehört. Nicht als Wahrheit, sondern eben als interessante Geschichte. Warum waren denn eigentlich die einen klug und die anderen töricht? Die einen waren klug, die anderen töricht. Warum? Wie einfach, oder?
Das ist Öl dabei.
Ja, die einen hatten Öl dabei, genau, und die anderen waren. Genau. Sie waren vorbei. Und interessant, nicht vergessen, die 5 Törichten hatten von Anfang an kein Öl dabei. Das war bunt und das macht das Ganze aber ein bisschen sinnig, dass jeder die gar nicht kennt. Kind gar nicht, klar kennt sie. Er hat ja die Menschen erschaffen, aber in dem Beispiel sagt er, ich kenne sie nicht. Die haben von Anfang an kein Öl dabei. Übrigens, die Lampe, die wir beschrieben sind, da sagt man wohl, sie ihr Fackeln gewesen. Da waren wohl so die Tücher reingeklopft und die Tücher waren eben mit Menschen gefüllt. Und damit haben die letztendlich auch nicht gemacht. Aber die Törichten hatten eigentlich, da war vielleicht der Lappen noch getränkt von dem Brand davor, aber dann eben ist das halt verdammt und hatten einfach ganz frei. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt ist natürlich die große Frage. Stellen sich viele Ausleger, wofür stehen denn eigentlich diese 10 Jungfrauen? Kann man sich das ja, ja ich habe ja gesagt, mit jedem Detail, ja, das. Möglicherweise, es sind ja 5, es sind alle 10, sagen Herr, du, also die 5 Theorie sagen Herr, tu uns auf. Möglicherweise, ich möchte es nur mal hinstellen als Möglichkeit, vielleicht ein weltweites Christentum mit vielen Christen, die gar keine sind, die vielleicht getauft sind oder konfirmiert sind, die im Brandenburg-Sauerkurs spielen, keine Ahnung, die im Kreuzenbund sind, die viele fromme Werke getan haben, aber letztendlich nicht zu Jesus gehören. Ich habe vorher ja schon mal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme, die folgen mir und ich kenne sie. Möglicherweise gibt es Menschen, die im christlichen Bereich leben, Teilhaber sind, aber nicht dazu gehören. Interessant ist, in Matthäus 7, da sagt Jesus was ganz, also diese Verse, die habe ich immer eigentlich überlesen, weil ich habe es nicht begreifen oder ich konnte es nicht begreifen, was Jesus damit sagen will. Matthäus 7, da steht in Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, das sind wir wieder bei dem gleichen Bettel, die Jungfrau, Herr, Herr, und auch, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer einen Willen, der den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. So. Und dann werde ich ihnen befehlen, ich habe euch niemals bekannt, weil ich von mir ihr Übeltäter. Da schließt sich dieser Kreis wieder. Es geht darum, Jesus zu kennen. Jesus muss ich kennen. Und das ist nicht mehr und nicht weniger, dieses Öl als das, was du haben musst. Wenn Jesus sagt, wenn jemand nicht von neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was brauchst du also, um in die Hochzeit einzugehen? Deine Gerechtigkeit. Und zwar auf Glauben. Und das ist, hört sich jetzt vielleicht riesig an. Es ist nicht mehr und weniger als der Glaube, der persönliche Glaube an Jesus Christus, dass er für dich am Kreuz bezahlt und deine kleine Schuld bezahlt und dein Leben damit ein neues Leben ist, von neuem geboren ist. Und dieses ist ein Geschenk, was Gott dir geben möchte, dass du seins wirst und seine Stimme hörst. Und dann wirst du auch Dinge lesen, die einfach auch sehen, ach, ja, ich hörst du zu, ich bin dein Kind. Und vielleicht noch mal ein kleines Augenmerk auf das Schlafen. Es geht nicht ums Schlafen. Klar, oder? Wir schlafen alle. Wir schlafen nachts. Wir schlafen auch, wenn der Krieg kommt, ist ja logisch. Wenn wir müde sind abends, schlafen wir. Der Petrus hat geschlafen, oder der Kobus hat geschlafen in Gethsemane. Und der Bräutigam kommt mit in der Nacht. Ist ja klar, dass wir nicht schlafen. Bei dem Gleichen ist es ganz klipp und klar. Es geht darum, der Bräutigam kennt die fünf, die anderen fünf Männer nicht. Und das möchte ich dir einfach heute zum Schluss nicht mitgeben, dass ihr euch einfach bewusst macht, was habt ihr jetzt? Habe ich den Zugang zu dem? Bin ich sein Schaf? Hat mein Leben dieses Fundament auf dem Feld gebaut? Und das wünsche ich euch. Und wir schließen mit dem Hebräer 3, Vers 7, wo es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, doch eure Herzen. Amen.